Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute Morgen wollen wir uns Gedanken machen über das, was die Bibel unter dem Glauben versteht. Wir wollen das auch wieder über meiner letzten Predigt vor einigen Monaten mit einem kleinen Abschnitt aus Hebräer 11 tun. Dieses Kapitel der Bibel ist hier unerschöpflich für Predigten und es kann uns vielleicht kein anderer Abschnitt helfen, dem Geheimnis des Glaubens auf die Spur zu kommen. Eine kurze Zusammenfassung über das ganze Kapitel Hebräer 11, das habe ich dem Essential Everyday Bible Commentary entnommen von Warren Bornworthy. Glaube ist Vertrauen auf Gott, das zum Gehorsam gegenüber Gott führt. Wahrer Glaube gründet sich auf das, was Gott sagt, und erweist sich in dem, was wir tun. Menschen des Glaubens tun Dinge für Gott, und Gott tut Dinge für sie. Glaube ist kein Luxus, er ist eine Notwendigkeit. Er ist für einfache Leute wichtig, nicht nur für große geistliche Leiter. Wir brauchen Glauben zur rechten Anbetung Gottes, genauso wie für das alltägliche geistliche Leben, für das Ausharren wie auch für den geistlichen Kampf. In jedem Bereich deines Lebens, in dem du den Glauben ignorierst, wirst du sündigen. Die Formulierung wieder andere, ich möchte hinzufügen, am Ende von Hebräer 11, die erinnert uns daran, dass wir im Glauben leben und trotzdem den Anschein erwecken können, besiegt worden zu sein. Nicht jeder, der Gott vertraute, wurde befreit oder beschützt. Aber die entscheidende Sache ist nicht Gottes Befreiung, sondern seine Anerkennung. Der Glaube an Gott gibt dir die Möglichkeit auszuharren, wenn andere dabei sind, aufzugeben. Soweit Warren Wiersbe. Bevor wir uns dem heutigen Bibeltext, den Versen 9 und 10 von Hebräer 11 zuwenden, will ich uns noch einmal etwas detaillierter einige Dinge aus den Versen 1 bis 8 in Erinnerung rufen. In Vers 1, da finden wir eine präzise Definition dessen, was die Bibel unter Glauben versteht, nämlich: Es ist aber der Glaube eine gewisse oder feste Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Beim Glauben geht es also nicht um ein vages Vermuten oder ein banges Hoffen, sondern vielmehr geht es um Gewissheit und feste Zuversicht, und zwar in Bezug auf zukünftige und auf unsichtbare Dinge. Vers 2 von Hebräer 11 macht uns deutlich, dass genau das auch der Glaube der Gläubigen des Alten Bundes war. Dass sich also deren Glaube von unserem Glauben im Prinzip in gar nichts unterscheidet. Sie wie wir bekommen durch den Glauben und nur durch den Glauben von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt. Dann geht es weiter in Vers 3 mit der Aussage, dass durch den Glauben und allein durch den Glauben wir Erkenntnis erlangen. Es geht zunächst ganz allgemein um geistliche Wahrheiten, speziell aber um Schöpfungserkenntnis. Erst durch den Glauben können wir erfahren und erfassen, dass Gott die Welt allein durch sein Wort und aus dem Nichts gemacht hat. Solche Aussagen, dass Erkenntnis aus dem Glauben kommt, die stellen eine ungeheure Provokation für unsere, in Anführungszeichen, aufgeklärten Mitmenschen dar, die so selbstverständlich von der autonomen Vernunft sprechen, aber Gottes Wort macht uns deutlich, dass Glaube die Voraussetzung für Erkenntnis ist. Ab Vers 4 und dann geradewegs bis zum Ende des ganzen Kapitels erläutert uns der Schreiber des Hebräerbriefs anhand von praktischen Beispielen, wie sich Glaube im Leben von Menschen ausgewirkt hat. Und damit füllt er die vielleicht eher trockene, abstrakte Definition von Vers 1 mit Leben. Diese Menschen, auch Glaubensvorbilder oder Glaubenshelden genannt, die konnten, nein, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft Dinge bewegen und bewirken, Und damit will uns der Schreiber des Hebräerbriefs praktischen Anschauungsunterricht geben dazu, was Gott durch den Glauben in einem Menschen und durch einen Menschen tun kann. Wir umgedreht können auf diese Weise auch die Echtheit, Tiefe unseres eigenen Glaubens überprüfen. Vers 4 lesen wir von Abel, der durch den Glauben und allein auf diesem Weg Gott ein besseres Opfer darbringen konnte als Kain und dem Gott bezeugt hat, dass er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab und durch den Glauben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Auf Vers 4 folgt dann in Vers 5 Henoch, der dem von Gott aufgrund seines Glaubens das gute Zeugnis ausgestellt wurde, dass er Gott gefallen hat und den Gott deshalb zu sich entrückt hat, sodass er nicht sterben musste. In Vers 6 spannt dann wieder der Schreiber des Hebräerbriefs den Bogen zu uns heute, indem er deutlich macht, dass genauso wie diese Menschen damals, auch wir heute, ohne den Glauben niemals Gott gefallen können. Und dass der, der zu Gott kommen will, glauben muss, dass es Gott gibt, aber auch, dass Gott diejenigen, die ihn suchen, auch reich belohnen wird. Hinzufügen möchte ich unbedingt an dieser Stelle noch, dass es nicht einfach reicht, an irgendein höheres Wesen zu glauben, sondern dass hier gemeint ist der Glaube an den Gott, der sich uns in der Bibel und durch die Bibel sein inspiriertes Wort geoffenbart hat. Noah schließlich konnte durch den Glauben die Ankündigung der Sintflut von Gott so wahrnehmen, so festfassen und so greifbar erkennen, dass er auf Gottes Weisung hin die Arche gebaut hat zur Rettung seines Hauses. Dadurch hat er, so sagt uns Vers 7 weiter, die ganze damalige Welt zu Recht verurteilt und ist ein Erbe der Gerechtigkeit geworden, die durch den Glauben kommt. Von Vers 8 nun bis zu Vers 22 geht es dann um den Glauben Abrahams, den Glauben Sarahs und den Glauben ihrer Nachkommen. Dabei liegt eindeutig der Schwerpunkt auf dem Glauben Abrahams. Und Abraham wird nicht umsonst in Römer 4 der Vater aller Gläubigen genannt. In meiner letzten Predigt vor einigen Monaten, da haben wir uns zu Vers 8 aus Hebräer 11 Gedanken gemacht, festgestellt, dass Grundlage auch unseres Glaubens der unwiderstehliche Ruf Gottes ist. Und die innere Berufung, die Gott dem Gläubigen zuteil werden lässt. Weiter wurde uns deutlich, dass dieser Ruf Gottes immer letztlich auf unseren Gehorsam zielt, dass sozusagen das Bindeglied zwischen dem Ruf Gottes und unserem Gehorsam, dass das gerade wie so eine Brücke der Glaube ist. Und schließlich haben wir auch damals schon erkannt, dass Abrahams Glaubensweg in vielerlei Hinsicht vorbildhaft für unser Glaubensleben ist. Auf genau diesen Punkt wollen wir heute bei der Betrachtung der Verse 9 und 10 noch ein bisschen näher eingehen. Bevor wir nun gleich wirklich den Predigtext lesen, möchte ich uns nochmal ein sehr wertvolles Zitat vorlesen, diesmal aus dem Kommentar von Matthew Henry. Gott muss zu uns kommen, bevor wir zu ihm kommen. Wir müssen nicht nur dazu berufen werden, gut zu beginnen, sondern auch gut voranzugehen. Gott ruft seine Leute zu einem Erbe. Durch seine wirksame Berufung macht er sie zu seinen Kindern und somit auch zu Erben. Dieses Erbe gelangt nicht sofort in ihren Besitz, sie müssen darauf eine Zeit lang warten. Aber die Verheißung ist gewiss und wird zu ihrer Zeit ihre Erfüllung finden. Alle diejenigen, die von Gott wirksam berufen sind, ordnen ihren Willen und ihre Weisheit dem Willen und der Weisheit Gottes unter. Das zu tun ist weise von ihnen. Auch wenn sie nicht immer ihren Weg wissen, so kennen sie doch den, der sie führt und leitet. Und das ist ihnen genug. Soweit nun Matthew Henry, soviel auch zu der Einleitung die heutige Predigt. Und ich lese uns nun Hebräer 11, 9 bis 10 aus der revidierten Luther-Übersetzung von 1956 und 1964. Durch den Glauben ist er, also Abraham, ein Gast gewesen im verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Die Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Vers 8 von Hebräer 11, den wir in der letzten Predigt miteinander betrachtet haben, der berichtet uns vom Gehorsam Abrahams gegenüber Gott. Und er hat sich gezeigt, dass er im Gehorsam gegenüber Gott aus seinem Vaterland ausgezogen ist. Weg von seiner Familie, weg von allem, was seinem Leben bisher Bedeutung gegeben hat, weg aber vor allem auch von einem Leben der Gottesferne und des Götzendienstes. Und hin in Richtung auf das ihm von Gott verheißene Land. Vers 8 endet mit dem Hinweis darauf, dass Abraham ausging in ein Land, das er erben sollte. Und er ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Zu diesem, dass Abraham nicht wusste, wo er hinkäme, kommen wir bei der näheren Betrachtung von Vers 9. Ich möchte aber trotzdem gerne zunächst noch einige Gedanken zur ersten Schriftlesung weitergeben, 1. Mose 12, 1 bis 10, bevor wir uns dann eben Abrahams Glaubensweg im Land Kanaan und seine Hilfe auf diesem Weg näher anschauen. Wir hatten vorhin gehört, der ersten Schriftlesung, die Verse 1 bis 10 von 1. Mose 12. Und sie berichten uns von Abrahams Auszug aus Haran und seiner Ankunft im verheißenen Land Kanaan. Abraham kam dort an und durchzog es bis an die Städte bei Sichem bis zur Eiche More. Es wohnten aber die Kanaaniter im Lande. Vers 6. Diese wenigen Worte, die zeigen uns etwas auf, womit Abraham vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat, als er sich im Gehorsam gegenüber Gott von Haran aufgemacht hat Richtung Kanaan. Nämlich, er hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass das Land, das er noch erben sollte, dass das bereits bewohnt war, und zwar bewohnt war von Menschen, die ihn allein waren, Gott nicht kannten und ihn von gar nicht verehrten. Und er hat bestimmt auch damit nicht gerechnet, dass diese Bewohner sicher alles andere taten, dachten, als ihm das Land so mir nichts, dir nichts zu übergeben, weil es ihm doch von Gott verheißen war. Dann lesen wir sicher nicht umsonst daran im Anschluss, dass Gott Abraham erschienen ist und ihm zusätzlich zu den Verheißungen in Vers 2 und 3 dann auch noch das Land verheißen hat. Genauer gesagt verheißen hat, dass er seinen Nachkommen das Land geben würde. Wir lesen, haben noch mehr gehört eben in Vers 10 von Dingen, die Abraham vielleicht nicht erwartet hat, als er sich aufgemacht hat nach Kanaan. Nämlich die Tatsache, dass in dem Land, wo er hingegangen ist, auf Gottes Befehl hin, dass dort schon bald eine Hungersnot ausbrechen würde. Eine Hungersnot, deren Folge er mit seiner Frau nach Ägypten gehen würde und dort sie und sich selber in große Schwierigkeiten bringen würde. Das wird uns übrigens zwei Verse später berichtet, nachdem Abraham dem Herrn ein zweites Mal ein Altar gebaut und seinen Namen angerufen, manche übersetzen auch verkündigt hat. Warum erzähle ich das jetzt nun und was hat das alles mit uns heute zu tun? Nun, ich denke, wir sollten mal kurz innehalten an dieser Stelle und uns fragen, wie hätten wir an der Stelle Abrahams reagiert? Wenn wir, wie er, ein riesengroßes Opfer für Gott gebracht, allein im Gehorsam auf seinen Befehl, seine Verheißung und seinen Ruf uns aufgemacht hätten in das verheißene Land, alles aufgegeben hätten, was unserem Leben bisher Sinn und Bedeutung gegeben hat, und dann sozusagen als Belohnung dafür mit solchen Schwierigkeiten bedroht worden wären, Schwierigkeiten, die bis an die Existenz gehen. Ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann müssen wir sagen, dass wir schon bei viel kleineren Opfern unsererseits für Gott uns unfair von Gott behandelt fühlen, gegen ihn rebellieren, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Nicht auszudenken, wie wir gedacht und gehandelt hätten, wenn es uns gegangen wäre, wie es Abraham erging. Nämlich nach einem so großen Opfer unsererseits, solche Schwierigkeiten wie Abraham dann auf unserem Weg zu finden. Wer sich bei diesen Gedankengängen angesprochen fühlt, der darf sich zu neuer Demütigung unter die gewaltige Hand Gottes und zur Buße dafür führen lassen, dass er sich selber so wichtig genommen hat und Gott so wenig vertraut hat und ihm vor allen Dingen nicht zugetraut hat, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde. Und zum Trost will ich an dieser Stelle aber auch noch darauf hinweisen, dass wir sicher auch Kinder unserer Zeit und ihrer Evangeliumsverkündigung sind, wenn wir bisweilen unserem Alltag und seinen Problemen einen viel zu großen Stellenwert zuweisen und viel größeren Stellenwert zuweisen als dem wunderbaren Heil, was Gott uns doch allein aus Gnade geschenkt hat. Und ich will auch unbedingt darauf hinweisen, dass es in der Bibel von Menschen gegeben hat, die in der Versuchung standen oder ihr sogar auch nachgegeben haben, an den Wegen Gottes mit ihnen irre zu werden oder für das kleine Opfer, das sie Gott dargebracht haben, von ihm eine großzügige Gegenleistung zu fordern. Als Beispiel für die erste Fehlhaltung, dass man an den Wegen Gottes mit einem irre wird, da kann uns vielleicht Asaf dienen. Er ist zunächst überhaupt nicht damit klargekommen, dass es den Gottlosen auf der Erde hier so gut geht und er eben offensichtlich nicht so ein gutes Leben hatte. Im Zusammenhang mit der zweiten falschen Haltung, dass wir die Opfer, die wir bringen, viel zu sehr überhöhen und nicht auf die Belohnung sehen, da können uns vielleicht die Jünger Jesu in den Sinn kommen, deren Sprecher sozusagen Petrus Folgendes gesagt hat zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Gottes Wort zeigt uns nicht nur unsere Schwächen auf, es gibt uns auch ein Heilmittel an die Hand zur Behandlung eben dieser Schwächen und Fehler und Probleme. Wenn wir etwa an Römer 8, 28 denken, wo uns klar gesagt wird, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also alle Dinge, auch die Schwierigkeiten und Nöte, die wir nicht selber verschuldet haben, sondern die einfach Teil von Gottes gutem Weg mit uns sind, auch die dienen uns zum Besten. Das Beste könnte auch sein, dass unser Glaube reift und von falschen Vorstellungen befreit wird. Asaf wiederum, der konnte dadurch den richtigen Blickwinkel wiedergewinnen, dass er in das Heiligtum Gottes ging und auf das Ende der Gottlosen sah. Wenn wir es ihm gleich tun, dann werden wir viel eher Mitleid mit dem Los der Gottlosen als Neid auf ihr zeitliches Wohlergehen empfinden. Wir werden erkennen, dass es eben nicht umsonst ist, wenn wir danach trachten, unser Herz reinzuhalten und unsere Hände in Unschuld zu waschen. Und seinen Jüngern damals und uns heute verheißt Jesus in Matthäus 19, 29 klar und deutlich, dass wir da, wo wir Opfer für ihn gebracht haben, vielfach dafür belohnt werden und zudem das ewige Leben erben werden. Zum Abschluss von diesen Gedanken, dass Abraham eben bald Schwierigkeiten bekommen hat, als er im verheißenen Land war, dass es nach menschlicher Sicht so aussehen könnte, als ob Gott ungerecht gewesen wäre, nach diesem großen Opfer ihm diese Schwierigkeiten zu bringen. Als Abschluss dieser Gedanken möchte ich uns noch zwei Zitate von Menschen weitergeben, die viel größere Opfer für Gott gebracht haben, als wir es jemals getan hätten, die Folgendes gesagt haben: Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann für mich kein Opfer zu groß sein, es für ihn zu bringen. Das war Sidi Stad, der Pioniermissionar in Afrika. Und der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jim Elliot, der noch vor Beginn seines eigentlichen Missionsdienstes von den Auka-Indianern ermordet worden ist. Kommen wir nun definitiv zu unserem Predigtext, Hebräer 11, 9 und 10 zurück. Wir wollen ihn unter zwei Hauptpunkten miteinander bedenken. Erstens, Abrahams Glaubensweg im Vers 9. Ich will uns diesen ersten Vers nochmal lesen. Durch den Glauben ist er, also Abraham, ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben desselben Verheißung. Zwei Dinge können wir sofort diesem Vers entnehmen. Einmal, dass Abraham es auf seinem Glaubensweg im verheißenen Land, nicht in irgendeinem Lande, alles andere als leicht gehabt hat. Aber auch zweitens, dass er durch den Glauben alle diese Schwierigkeiten bewältigen konnte. Zum zweiten Gedanken, nämlich dass Abraham das durch den Glauben bewältigen konnte, das stellen Vers 10 und mein zweiter Hauptpunkt eine nähere Erläuterung dar. Nämlich, wie genau der Glaube es ihm ermöglicht hat, mit den all den Widerwärtigkeiten im Land Kanaan, die bestimmt bis hin zu den Fragen kommen ist, was soll das alles und wie geht das alles weiter, wie Abraham mit all diesen Problemen fertig werden konnte. Womit er nun genau fertig werden musste, das haben wir in Vers 9 gelesen. Und mein Ziel ist es, ein wenig von diesen Dingen, die Abraham durchgemacht hat, auf unser heutiges Glaubensleben zu übertragen. Dann aber unbedingt auch zu sehen, dass die Hilfen, die er auf seinem Weg hatte, dass die uns auch zur Verfügung stehen. Ja, ich würde sagen, noch viel mehr zur Verfügung stehen, weil Gott uns viel mehr von seinem Heil und seinen Absichten geoffenbart hat, als es damals für Abraham der Fall war. Durch den Glauben ist Abraham ein Gast gewesen. Mit diesen Worten beginnt Hebräer 11, 9. Das klingt auf den ersten Anhieb eigentlich recht positiv. Denkt man doch gerne bei Gast an Gastfreundschaft und all die angenehmen Dinge, die damit verbunden sind. Tatsächlich ist aber bei dieser Formulierung Gast, andere übersetzen mit Fremdling, davon eher daran gedacht, dass Abraham im Land Kanaan keinerlei Rechte hatte, sondern nur von den Bewohnern dort geduldet wurde. Andere übersetzen, wie gesagt, statt Gast mit Fremdling oder Beisasse. Und beide betonen es, dass Abraham im verheißenen Land keinerlei Besitzrecht hatte. Allein, wie wir später lesen, 1. Mose 23, der Acker östlich von Mamre in Machpela mit der Höhle drin, den er dann von Ephron, dem Hethiter, gekauft hatte für 400 Lot Silber, um seine Frau Sarah darin zu begraben, allein der hat ihm bis zum Ende seines Lebens vom verheißenen Land gehört. Mir wurde bei der Vorbereitung der Predigt der Gedanke wichtig, dass wir mal Abraham, der ein Gast gewesen ist im verheißenen Land, dass wir uns den mal vergleichen mit seinem Neffen Lot, der ebenfalls ins Land Kanaan gezogen wurde. Vielleicht wird uns daran dann umso deutlicher, was es bedeutet hat für Abraham, dass er ein Gast gewesen ist, ein Fremdling. Wir wissen, Abraham hat im Land Kanaan gelebt als Gast. Lot hat sich von ihm getrennt, weil sie nicht mehr zusammenbleiben konnten. Abraham als der Ältere hat Lot vom verheißenen Land die Freiheit gegeben, zu wählen, wo er hin wollte. Und Lot ist, wie wir lesen, mit seinen Zelten bis nach Sodom gezogen. 1. Mose 13, 12. Einige Kapitel später finden wir schließlich dann Lot zu Sodom unter dem Tor sitzen. 1. Mose 19. Und das bedeutet nicht einfach nur, dass er zufällig dort mal Schatten gesucht hat oder sich ausruhen wollte, sondern es bedeutet so viel, als dass er ein offizielles Amt in Sodom innehatte. Während, wie gesagt, Abraham Gast war, in Zelten gelebt hat. Die Tragödie seines Lebens war nun aber die, dass Lot, den 2. Petrus 2,7 als gerecht bezeichnet, dass er mit diesen bösen Leuten in Sodom zusammen war. er hatte zunächst keinerlei Probleme damit, seinen Gaststatus aufzugeben und sich unter die gottlosen Bewohner Sodoms zu mischen. Seine Probleme kamen dann aber später umso heftiger. Zunächst einmal ist er zusammen mit den Leuten in Sodom in Gefangenschaft geführt worden und Abraham musste ihn daraus wieder befreien. Später dann sind die Einwohner Sodoms, nachdem sie seine, wohl auch die moralischen Maßstäbe seiner Familie, leider sehr beeinflusst hatten, dann sind sie später zu seinen erbitternden Feinden geworden. Denn er wollte ihrer perversen Lust nicht nachgeben und die beiden Fremden, die unter sein Dach gekommen waren, wollte er ihnen nicht ausliefern, damit sie sich über seine Gäste hermachen konnten. Und am Ende, als Gott Sodom mit Feuer und Schwefel vernichtet hat, konnte er nur noch seine nackte Haut und seine beiden Töchter retten. Und auch das nur deswegen, weil die beiden Engel ihn bei der Hand ergriffen und ihn aus der Stadt hinausgeführt haben. Alles das und auch die tägliche Qual, von der 2. Petrus 2,8 spricht, seiner gerechten Seele aufgrund der bösen Werke seiner Nachbarschaft. Alles das hat sich Abraham erspart dadurch, dass er sich von den Kanaanitern ferngehalten und im Glauben als Fremdling selbst in ihm Gott verheißenen Land gelebt hat. Ich glaube, wir können es gar nicht richtig erfassen, was es für Abraham bedeutet hat, nicht nur überhaupt Fremdling und Gast zu sein, sondern sogar in dem Land Fremdling zu sein, das Gott ihm doch verheißen hatte. Er hat sein ganzes restliches Leben in diesem Land gelebt und war dort nur der Gast und Fremdling, hat von der Verheißung eigentlich nichts erlebt. Das heißt, wir können sehen, wie Abraham ein Mensch war, der mit unerfüllten Verheißungen durch den Glauben leben und fertig werden konnte. Unerfüllt sogar bis dahin, dass es seinen Enkel Jakob betroffen hat, den er wohl noch 15 Jahre lang erlebt hat. Steht nämlich später da, dass er in Zelten lebt, nicht nur allein, sondern auch noch mit seinen Nachkommen. Es sollte sogar noch 400 Jahre dauern, bis seine Nachkommen das Land besitzen würden, denn so hat Gott zu ihm gesprochen, die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Es war sein Glaube, der es Abraham ermöglicht hat, so lange als Gast, als Fremdling im Land Kanaan zu leben, und nicht etwa zu versuchen, aus eigener Kraft, durch geschickte Verhandlungen oder etwa durch Krieg die Verheißung mit seinen eigenen Mitteln zur Erfüllung zu bringen oder zu beschleunigen. Wir dürfen von Abraham lernen, dass wir niemals dem Fehlschluss verfallen sollten, dass, wenn Gott seine Verheißung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht erfüllt hat, dass Gott sie dann überhaupt nicht mehr erfüllen würde. Abraham auf jeden Fall war offensichtlich ganz tief in seinem Herzen davon überzeugt, dass Gott seine Verheißung wahrmachen würde. Und das hat es ihm ermöglicht, sein Leben lang als Gast in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden zu leben. Auch uns kann es, denke ich, eine ganz große Hilfe sein, wenn wir mit unerfüllten Verheißungen oder mit Nöten und Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass wir das eine in unserem Leben ganz fest erfassen und in unserem Herzen ganz fest behalten, was Paulus uns in 1. Korinther 1,9 sagt, nämlich, dass Gott, der uns doch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus berufen hat, dass er unter allen Umständen treu ist, dass das auch dann gilt, wenn Gott seine Verheißungen, die Erfüllung seiner Verheißungen lange hinausschiebt. Und auch was in Hebräer 10,36 steht, gilt für uns ganz genauso, wie es für Abraham schon gegolten hat. Nämlich, vor der Erfüllung der Verheißung steht, den Willen Gottes zu tun und uns als Christen in Geduld zu üben. Es ist ja schon ein wenig angeklungen, dass Abraham in Zelten und nicht etwa in einer befestigten Stadt, ja noch nicht einmal in einem Holz- oder Steinhaus gewohnt hat. Das zeigt uns ein wenig von seiner Haltung auf, dass er diese Erde und sogar das ihm von Gott verheißene Land nicht als seine endgültige Bestimmung, sondern vielmehr als seinen ihm momentan von Gott zugewiesenen Aufenthaltsort betrachtet hat. Das stand, wie wir gesehen haben, in krassem Gegensatz zur Einstellung und Handlung seines Neffen Lot, der in Sodom sein Glück gesucht, aber bei den gottlosen Leuten dort unermessliches Unglück gefunden hat. Nicht anders würde es uns ergehen, wenn wir auf dieser unter der Sünde und dem Fluch Gottes stehenden Erde oder bei ihren Bewohnern unsere endgültige Bestimmung, unseren letztlichen Lebensinhalt suchen. Denn wie auch Abraham haben wir keine bleibende Stadt hier. Möge Gott es uns schenken, dass wir wie er die zukünftige Stadt suchen und da, wo es für uns dran ist, im übertragenen Sinn die Stadt zu verlassen und die Schmach Christi zu tragen. Hebräer 12,13. Schließlich hat Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit er heiligte das Volk durch sein Eigenblut, gelitten draußen vor dem Tor. Ich möchte zu keinen falschen Schlussfolgerungen Anlass geben, aber in diesem Zusammenhang doch auch mal kurz darauf hinweisen, dass Städte an und für sich in der Bibel keinesfalls nur positiv dargestellt werden. Nicht nur Sodom und Gomorra waren Städte, vielmehr wurde die erste Stadt überhaupt von dem von Gott verfluchten Kain erbaut. Und andererseits die erste Stadt, von der uns Gott ein wenig ausführlicher berichtet, das war Babel. Das war die Stadt, deren Sprache Gott verwirrt hat, weil sie sich einen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte, bauen wollten und weil sie sich selber einen großen Berg machen wollten. Abraham hingegen wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob. Dieses im Urtext gewählte Wort, das bedeutet so viel wie umherziehen. Das heißt, das Einzige, was in Abrahams Leben Beständigkeit hatte, das war das, dass er stets in einem Zelt lebte. Und dass Abraham und seine Nachkommen in Zelten gelebt haben, das erinnert uns daran, dass auch der mit Abstand allerwichtigste Nachkomme Abrahams, nämlich unser Herr Jesus Christus, auf unserer Erde im übertragenen Sinn auch nur gezeltet hat. Nämlich das Wort in Johannes 1,14, das wir mit wohnte übersetzen, dass Jesus Christus wohnte auf unserer Erde und dass sein Aufenthalt auf dieser Erde beschreibt, deshalb vom Urtext her auch so viel wie ein Zelt aufschlagen. Ein Zelt, in dem man im Gegensatz zu einem Haus nur vorübergehend wohnt. Und dass in Hebräer 11,9 extra noch erwähnt wird, dass nicht nur Abraham, sondern auch seine Nachkommen, Isaak und Jakob und noch viele weitere nach ihm im Land Kanaan nur gezeltet haben. Das macht uns deutlich, dass Abraham trotz der Tatsache, dass auch seine unmittelbaren Nachkommen es immer noch nicht besser hatten als er und im verheißenen Land immer noch in Zelten gewohnt hat, dass er deshalb trotzdem nicht verzweifelt oder an Gott irre geworden ist. Und dass er niemals, von dem wir lesen, ernsthaft darüber nachgedacht hat, das verheißene Land wieder zu verlassen. Abrahams Sohn Isaak und sein Enkel Jakob werden am Ende von Hebräer 11,9 als Miterben der Verheißung bezeichnet. So wird also davon gesprochen, dass man eine Verheißung erben kann. Ich habe mich gefragt, wieso an dieser Stelle noch anderen Bibelversen davon gesprochen wird, dass die Erlangung von Verheißungen mit einem Erbe verglichen wird. Folgendes Vergleichspunkt ist mir dazu eingefallen, zwischen dem Erlangen von Verheißungen und einem irdischen Erbe. Jedes Mal bekommt man etwas, was man nicht selbst erworben hat. Man erhält es ohne eigenen Verdienst. Jedes Mal muss der Tod einer anderen Person eintreten, bevor man das Erbe erhalten kann. Einmal geht es beim irdischen Erbe um den Tod des Erblassers, um den Tod unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, der der Garant aller Verheißungen Gottes ist, geht es darum, wenn wir Verheißungen erlangen. Und schließlich ist es mit dem irdischen Erbe, wie auch mit dem Erlangen von Verheißungen so, dass wir im Voraus weder den Zeitpunkt kennen, wo wir das Erbe erhalten, noch wie sich das Erbe ganz genau gestaltet. Kommen wir nur noch kurz zu meinem zweiten Hauptpunkt, der sich auf Vers 10 bezieht. Abrahams Hilfe auf diesem Glaubensweg. Diese Fragestellung, wie Abraham es nun geschafft hat, diese Ungewissheit, diese Eintönigkeit, alle Gefahren und sicher viele Frustrationen auf seinem Glaubensweg auszuhalten, dann ist das alles andere als eine akademische Fragestellung für uns. Vielmehr liefert sie uns die Antwort darauf, wie wir mit solchen Zeiten von Schwierigkeiten, Nöten und Gefahren unserem Glaubensweg fertig werden können. Ja, mehr noch, sie bewältigen können und sie zur Ehre Gottes bewältigen können. Wir hatten zu Beginn von Vers 9 schon gelesen, dass er das durch den Glauben geschafft hat. Hier in Vers 10 wird uns nur noch ein bisschen näher ausgeführt, wie der Glaube, der es Abraham geschafft hat, schaffen ließ, mit all dem fertig zu werden, wie der Glaube geschaffen war. Und wenn wir ein wenig mehr davon verstehen, dann kann uns das helfen, auch unseren Glaubensweg besser zu bewältigen. Was lesen wir nun in Hebräer 11, 10? Denn er, Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham hat fest auf eine Stadt gewartet, mit festem Grund, und eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es lohnt sich, denke ich, kurz innezuhalten, sich zu fragen, was war das nun für eine Stadt, die es Abraham ermöglicht hat, sein Leben lang als Fremdling im verheißenen Land, in Zelten mit Isaak und Jakob zu leben und auch noch zu sehen, dass auch zu seinen Enkeln sich das nicht erfüllen würde. Ich glaube, es ist sofort klar, es war keine der Städte, die zu seiner Zeit existiert haben. Denn auf die hätte er ja nicht warten müssen. Da hätte er einfach hingehen können. Am allerwenigsten wären das sicher Sodom und Gomorra. War diese Stadt vielleicht dann das irdische Jerusalem? Nun, ich denke, auch das trifft es nicht. Denn das irdische Jerusalem wird uns als Stadt Davids in der Bibel dargestellt, nicht aber als die Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und auch mit dem festen Grund ist es so eine Sache. Denn spätestens dann, wenn Gott diese Erde durch Feuer vernichten wird, wird auch der irdische Berg Zion in diesem Feuer mit untergehen. Und auch Offenbarung 11,8 macht deutlich, dass das irdische Jerusalem weder für Abraham noch für uns das endgültige Ziel war bzw. sein kann. Denn dort wird von Jerusalem als Stadt, die da geistig heißt, Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist, gesprochen. Nein, so sehr sich Gott auch durch die Geschichte hindurch im irdischen Jerusalem geoffenbart hat, es ist doch auch eine Stadt, die durch die Sünde ihrer Bewohner entdeckt ist. Und eine Stadt, die zudem den Messias, der zu ihr gesandt worden ist, nicht gewollt, ihn vielmehr draußen vor der Stadt gekreuzigt hat. Die Hoffnung auf diese irdische Stadt kann es also auch nicht gewesen sein, die Abraham durch sein Pilgerdasein hindurchgetragen hat. Überhaupt sollten wir ein wenig von dem Gedanken wegkommen, dass die Gläubigen des Alten Bundes allein auf zeitliche Verheißung gehofft hätten, sozusagen allein im Irdischen verwurzelt gewesen wären. Denn zum Beispiel Johannes 8, 56 stellt eindeutig fest, dass Abraham, wie auch immer im Einzelnen das ausgesehen haben mag, dass er im Glauben den Tag des Messias gesehen und sich darüber gefreut hat. Und von Abraham und all seinen Nachkommen sagt uns Hebräer 11, 14 bis 16, dass sie ein besseres Vaterland gesucht haben und dass das eindeutig ein himmlisches Vaterland war. Und dieser Abschnitt endet mit den Worten, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese über unsere vergängliche Erde weit hinausreichende Hoffnung die war es, die Abraham all die Schwierigkeiten und Nöte seines Lebens hindurchgetragen hat. Und da sind wir direkt bei uns. Das Vertrauen und die Hoffnung auf die von Gott auch für uns bereitete himmlische Stadt. Das ist es, was uns Halt geben kann, wenn wir Probleme und Schwierigkeiten hier in unserem Glaubensleben zu bewältigen haben. Das Vertrauen auf irgendeine menschliche Stadt oder auf irgendein geschaffenes Wesen, das kann es niemals leisten. Ich denke, keiner weiß es besser als jemand, der vielleicht schon mal von Menschen, denen er total vertraut hat, ganz böse sitzen gelassen worden ist. Von der absolut herausragenden Bedeutung dieser himmlischen Stadt sprechen auch andere Bibelverse, zum Beispiel Hebräer 12, 22, wo der Schreiber des Hebräerbriefs seinen Adressaten damit auch uns bescheinigt, dass sie gekommen sind zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Oder Hebräer 13, 14, wo uns mit den Hebräerchristen gesagt wird, dass wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und in Offenbarung 21 wird uns die neue Stadt, das neue Jerusalem, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, als von Gott aus dem Himmel herabfahren beschrieben. Und es wird als ein Ort bezeichnet, an dem Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Nein, und nochmal nein, wir sollen niemals der Versuchung stattgeben, die Hoffnung auf die zukünftige und noch unsichtbare Stadt Gottes gegen die Annehmlichkeiten einer sichtbaren und bereits vorhandenen irdischen Stadt eintauschen zu wollen. Wie leicht und wie grundlegend dadurch ein Leben ruiniert werden kann, das zeigt uns eben das Beispiel von Lot. Wie Abraham sollen, aber dürfen wir auch anhalten und sehnsüchtig die beständige Ewigkeit im Himmel erwarten, dadurch Kraft für die Bewältigung unseres Alltags hier auf der Erde schöpfen. Das ist übrigens bei Abraham eine anhaltende Sache war, eine beständige Sache, dieses Warten auf die Stadt Gottes. Das macht uns die Zeitform imperfekt deutlich, die hier im Urtext gewählt worden ist. Bevor wir nun zum Ende der Predigt kommen, möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass unser Leben, dem Pilgerleben Abrahams, wie es in Hebräer 11, 9 beschrieben ist, durchaus ähneln sollte. Sicher ist das in der Vergangenheit manchmal so praktiziert worden, dass Christen sich völlig unnötig dem Spott ihrer Mitmenschen ausgesetzt haben, weil sie sich vielleicht antiquiert gekleidet oder mit antiquierter Sprache umgegangen sind, ohne dass die Bibel es von ihnen gefordert hätte. Unser Problem heute, denke ich, ist das meistens nicht mehr. Unser Problem ist vielmehr das Gegenteil, dass wir nämlich wie Lot mit aller Welt gut Freund sein wollen und es uns leider meistens nicht so viel ausmacht, uns von ihrer Sünde mitbeflecken zu lassen. Und dass wir die Hoffnung auf die wunderbare Stadt Gottes in der Zukunft viel zu sehr aus den Augen verloren und uns im Bilde gesprochen viel mehr mit den irdischen Städten um uns herum zufrieden gegeben haben und vielleicht auch immer noch zufrieden geben. Dabei ist uns, so fürchte ich, der himmelhohe Unterschied zwischen unseren Städten und der Stadt Gottes, von der wir gehört haben, leider abhanden gekommen. Das lässt sich etwa auch aus dem Liedgut der heutigen Christenheit ableiten, wo es im Gegensatz zu früher kaum mehr Lieder gibt, die das Pilgerdasein von uns Gläubigen zum Inhalt haben. Noch ein Gedanke kam in diesem Zusammenhang, wenn wir so in der Welt um uns herum schauen, dann sehen wir vielleicht ein Stück weit, wie sie sich immer mehr von Gott und sein Gebot entfernt. Die eine Sache ist, dass wir da, wo es uns möglich ist, natürlich versuchen, dem Einhalt zu gebieten und entgegenzutreten. Die andere Sache ist, dass vielleicht Gott gerade diese negativen Entwicklungen auch zulässt, um uns die Vorläufigkeit unserer irdischen Existenz umso deutlicher zu machen und um unser Verlangen nach dem Himmel umso größer werden zu lassen. Das Neue Testament jedenfalls spricht von uns Gläubigen klar als von Fremdlingen und Pilgern, als von Menschen, deren Heimat bzw. Bürgerrecht sich im Himmel befindet, als von Menschen, die jetzt eine Hütte als irdisches Haus haben und die auf ein von Gott erbautes Haus warten, das ewig ist im Himmel. Und schließlich als von solchen Menschen, die die elendsten unter allen Menschen sind, wenn sie allein in diesem Leben auf Christus hoffen. Und dass es umgekehrt möglich ist, als Fremdling und Pilger auf dieser Erde zu leben, sich nicht ihrer Sünden teilhaftig zu machen, auf die feste Stadt Gottes zu warten und dabei auch noch von den Mitmenschen ein gutes Zeugnis ausgestellt zu bekommen, das können wir am Beispiel Abrahams wiederum sehen. In 1. Mose 23, 4-6 bezeichnet er sich selbst nämlich als Fremdling und Beisasse. Von den Hethitern aber wird er als Fürst Gottes unter uns bezeichnet. Möge Gott es uns schenken, dass wir gerade das vermeiden, was Manfred Siebald in einem seiner Lieder besingt, nämlich, dass wir es uns gut hier auf Erden eingerichtet haben und am Ende des Tages laut beten, dass Jesus doch wiederkommen möge. Leise aber denken, doch bitte jetzt noch nicht. Und dass in uns vielmehr die Einstellung sich immer mehr breit macht, die erste Strophe und den Refrain von Albert Brumleys in Amerika weit verbreiteten Lied durchzieht. Diese Welt ist nicht mein Zuhause, ich durchschreite sie nur. Meine Schätze liegen irgendwo jenseits der Wolken für mich bereit. Die Engel winken mir vom geöffneten Himmelstor zu und ich kann mich in dieser Welt nicht mehr zu Hause fühlen. O Herr, ich weiß, ich habe keinen Freund wie dich. Und wenn der Himmel nicht mein Zuhause wäre, was sollte ich dann tun? Die Engel winken mir vom geöffneten Himmelstor zu und ich kann mich in dieser Welt nicht mehr zu Hause fühlen. Amen.